Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Das Interview. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist Uli Jörges, zum letzten Mal aus Mallorca, dann wieder aus Berlin.
Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg.
Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Journalisten und Kolumnisten Heribert Prantl.
Ein Gespräch über Krieg und vor allem über Frieden, jetzt in dieser Folge.
Heute zu Gast bei den Wochentestern Heribert Prantl. Gelernter Richter und Staatsanwalt. Er ist Autor des Buches Den Frieden gewinnen und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung.
Die Waisentauben sind müde war 1982 ein Friedenssong und der wohl größte Hit des Sängers Hans Hartz in der deutschen Hitparade. Damals tobte der Kalte Krieg zwischen Ost und West. Heute erleben wir Krieg in Europa und Krieg im Nahen Osten.
Während sich die deutsche Politik darüber streitet, ob Waffenlieferungen eine Eskalation oder Deeskalation in der Auseinandersetzung sind, sagt einer der wichtigsten journalistischen Stimmen Deutschlands, alle reden vom Krieg, vom Frieden reden zu wenige. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Heribert Prantl.
Ich grüße Sie herzlich.
Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz China von einem Einwirken auf Putin überzeugen will und Außenministerin Annalena Baerbock nach Tel Aviv reist, um Israel von einem Gegenangriff auf den Iran abzuhalten, dann müsste doch das ganz in ihrem Sinne sein. Oder ist das zu wenig?
Nun ja, ich klatsche immer dann Beifall, wenn ich das Gefühl habe, man redet wirklich von Frieden. Man versucht tatsächlich, die Friedenstüchtigkeit dieser Republik zu zeigen. Ich bin kein Pazifist, auch wenn ich die Pazifisten bewundere. Ich bin durchaus für Waffenlieferungen, aber man muss wirklich sehr genau wägen, welche Waffen man liefert. Man darf nicht in die Eskalationsspirale die noch weiter antreiben. Es ist eine unglaublich gefährliche und heikle Situation, in der wir uns befinden. Und ich beobachte und analysiere die Situation jetzt sehr intensiv. Ich habe für das neue Buch wirklich unendlich lang nachgedacht und habe dann 3 Monate lang quasi rund um die Uhr geschrieben. Ich stelle fest, es gibt in der Diskussion um Krieg und Frieden 2 Grundlinien. Die eine Grundlinie orientiert sich an der Verteidigung der Freiheit und der Durchsetzung des Völkerrechts. Die andere Grundlinie orientiert sich an dem Preis für die Verteidigung der Freiheit, der in Menschenleben gezahlt wird. Und an der Verhinderung, ganz wichtig, der atomaren Eskalation des Krieges hin zu einem dritten Weltkrieg. Und in der öffentlichen Diskussion, und das macht mir wirklich Beschwerden, das macht mir Bauchweh, das macht mir Kopfweh, in der öffentlichen Diskussion tut das eine Meinungslager bisweilen so, als sei die andere Position Schande und Verrat. Vorgetragen werden die Argumente im hohen Ton der absoluten Moral. Und ich bin der Meinung, und davon lebt mein Buch, beide Grundpositionen haben ihr Recht und die Schwierigkeit besteht darin, dass sie im Konflikt miteinander stehen. Aber wir kommen mit dem fundamentalistischen und dem dogmatischen Schlagabtausch nicht weiter. Und deswegen, und das war mir an diesem Buch besonders wichtig, enthält das Buch ein Kapitel über den Konflikt zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik.
Darf ich nochmal nachfragen, ist das zu wenig, was die Bundesregierung tut, um einen Frieden zu erreichen?
Ich denke, man muss versuchen, alle Kanäle, alle Register der Diplomatie zu ziehen. Nun finden die Register der Diplomatie, die werden nicht im Vordergrund und die werden nicht in Leitartikeln und in öffentlichen Erklärungen gezogen. Ich hoffe wirklich schwer, dass es im Hintergrund mehr und intensivere Bemühungen gibt als diejenigen, die zutage treten. Mir hat mal die Mühe gemacht, aus den statistischen Daten die Waffenlieferungen, die Deutschen, zu rekapitulieren. Was hier geliefert worden ist, ist ja wirklich eindrucksvoll. Der Schwerpunkt der deutschen Lieferungen liegt in der Luftverteidigung. Es ist alles geliefert worden, außer Taurus. Und warum Taurus nicht geliefert wird, da zu dieser Nichtlieferung stehe ich. Das weiß der Bundeswehr-Generalinspekteur selber und hat es auch in dem geleakten Gespräch gesagt. Deutschland hat an Waffenlieferungen unendlich viel gemacht und ich hoffe, dass die Bemühungen um Frieden in mindestens ähnlicher Intensität ablaufen.
Herr Brandl, Sie haben Ihr Buch schon erwähnt. Es heißt, den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen. Wie bringt man denn einen Gewaltherrscher, so bezeichne ich ihn nun mal, wie Wladimir Putin, dazu, den Frieden zu gewinnen? Und wie kann man jemand, der demokratisch gewählt ist, wie Benjamin Netanyahu, dazu zu bringen, nicht weiter an der Spirale zu drehen?
Ja, die Frage ist gut, die Frage ist berechtigt, und wie man Putin veranlassen kann, einzuhalten. Man muss Verhandlungen probieren. Ich greife dann immer ganz weit zurück, verweise auf den 30-jährigen Krieg, bei dem die Fronten wirklich so chaotisch verlaufen sind und die Friedensaussichten so minimal waren. Man hat es versucht und man hat es durch kluge Mediatoren geschafft. Ich weiß nicht, wer im Ukraine-Russland-Krieg der Mediator sein könnte, ob es der Vatikan ist, ob es China ist, ob es irgendwo noch die Vereinten Nationen sein können. Es muss jedenfalls versucht werden. Es muss versucht werden, weil jeden Tag an der Front 1.500 Menschen sterben. Und man darf in der Debatte, und den Eindruck habe ich manchmal in der journalistischen Diskussion und auch in der parteipolitischen, in der Art und Weise, wie in Talkshows dieser Krieg begleitet wird. Man hat oft den Eindruck, ich habe den Eindruck, wir spielen ein Computerspiel, aber wir spielen kein Computerspiel. Wir stehen in einem heißen Krieg mit unendlich viel Leid und unendlich viel Toten, und man muss versuchen, mit Verhandlungen weiterzukommen und zu sagen, der Putin will ja eh nicht verhandeln. Erstens gilt in der Politik, das wissen wir alle, der Satz, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, und man muss es versuchen. Ich habe mein roter Faden in meinem Buch ist ein Lied, das mir beim Schreiben nachts, wenn ich da saß um Mitternacht und am Bleistift kaute und in den Computer hackte, hatte ich manchmal die Zeile von Leonard Cohen im Kopf, der in seinem berühmten Lied Anthem, die Hymne, im Refrain sagt, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Das heißt, immer, auch wenn die Situation ganz dunkel ist, gibt es irgendwo eine Lücke, einen Crack, durch den das Licht fällt. Und ich hoffe darauf, dass auch in dieser Dunkelheit, sowohl in der Ukraine als auch im Nahen Osten, wir dieses kleine Licht entdecken und da die Hebel ansetzen. Die Situation, man weiß nicht, welche schlimmer ist, die im Nahen Osten oder die in der Ukraine. Die Situation in Israel und Gaza ist ja wirklich gordisch, und sie zeigt, wie Gewalt funktioniert, nämlich so, dass man den immer dickeren und immer größeren Knoten ja nicht einmal mehr durchschlagen kann. Der Knoten ist größer als das Schwert, und das lässt einem erschrecken. Und ich habe selber darüber nachgedacht, wie lange ich jetzt schon die Situation im Nahen Osten beschreibe, und erinnerte mich an eine Laudatio, die ich für den großen Friedensaktivisten Uri Avneri, ich glaube, vor über 25 Jahren gehalten habe. Und an der Situation hat sich nichts, gar nichts geändert. Sie ist nur noch schlimmer geworden. Und wenn ich es jetzt ins Militärische drehe und wir die militärische Situation vergleichen in der Ukraine und in Israel, es wäre schon ganz gut, wenn die Ukraine so eine ähnlich geniale Luftverteidigung hätte wie Israel. Das würde ich mir wünschen, um diesen Angriffskrieg der Putins besser Paroli bieten zu können.
Die Teilnahme an einer Schweizer Friedenskonferenz zur Ukraine hat Russland ausgeschlossen. Und nun, wie kommt man trotzdem ins Gespräch? Ist es Zeit für eine deutsche Initiative zugunsten eines Waffenstillstands?
Ich unterstütze alles, was die Möglichkeit zum Frieden eröffnet und zum Waffenstillstand. Wir wissen alle nicht, welches Register muss ich ziehen, wie, aber da gibt es, glaube ich, eine Dynamik, und man muss sich auf diese Dynamik einlassen. Und man muss, und das meine ich wirklich jetzt ganz ernst, Ich habe vorher von dem Leonard Cohen Song erzählt, der mir immer eingefallen ist. Was Zweites ist mir beim Schreiben an dem Buch ständig eingefallen. Der berühmte Satz von Bertolt Brecht über Karthago. Er klingt agitatorisch, ist aber die Wahrheit. Und der heißt, das große Karthago führte 3 Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Und es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Es ist ein Satz, bei dem es mir kalt den Rücken runterläuft, weil ich mich Gänsehaut kriege, weil ich der Überzeugung bin, Europa erginge es in einem dritten Weltkrieg, in einer nuklearen Auseinandersetzung wie Karthago, nur noch schlimmer. Es wäre die Apokalypse und es gab dafür ein Bewusstsein vor ein paar Jahrzehnten, nämlich in der Zeit, in der die weißen Tauben, die Sie zitiert haben, geflogen sind und die weiße Taube das große Friedensabzeichen war. Man muss sich immer bewusst machen, dass die apokalyptischen Reiter heute atomar bewaffnet sind und das ändert alles und das fordert jedwede Friedensbemühungen, ob sie von China, von Brasilien, vom Vatikan oder von Deutschland kommen, am besten von allen miteinander.
Es gab früher auch mal, einen fast selbstverständlichen, jedenfalls als selbstverständlich wahrgenommenen Auftrag der SPD, für Friedenspolitik einzutreten und unterwegs zu sein, diplomatisch. Heute schluckt die SPD, wenn ihr vorgeworfen wird, dass sie damit Putins Geschäft betreibt. Muss sie nicht den Mumm haben, dagegen zu stehen und zu sagen, wir finden aber eine Initiative für einen Waffenstillstand richtig?
Das unterstreiche ich ganz dick und mit vielen Rufzeichen. Man muss es probieren. Man muss es versuchen mit aller Kraft, mit aller Intensität, ob vor oder hinter den Kulissen. Es geht erst einmal um Menschenleben. Es geht um 1.500 Menschen, die tagtäglich an der Front verrecken. Und man muss sich ja nur den Film Im Westen nichts Neues anschauen. Es war ein großer Film, unendlich viele Menschen waren in den Kinos. Dieses Sterben ist kein anderes Sterben als das Sterben heute. Und ich verstehe nicht, warum wir in den Talkshows nach wie vor uns in großen Modellszenarien und Kriegsplänen ergehen. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen Frieden mit aller Kraft. Wir müssen das Sterben stoppen. Und wir müssen um alles in der Welt vermeiden, dass die Situation weiter eskaliert. Es ist zu heikel, es ist zu gefährlich, es ist zu apokalyptisch.
Herr Brandl, und genau in diesen Talkshows, die Sie jetzt schon zweimal erwähnt haben, sitzt natürlich oft Marie-Agnes Strack-Zimmermann und auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und warnen davor, Putin schwach und nicht wehrhaft zu begegnen. Sprich, wir brauchen eine Position der Stärke, damit Putin uns in Europa ernst nimmt und weil er sonst immer weitermachen würde, ist das Credo. Klingt doch irgendwie psychologisch einleuchtend oder was halten Sie den beiden entgegen?
Wir sollen doch nicht dauernd so tun, als ob wir nichts täten. Wir haben wirklich in die Ukraine unendlich viel geliefert. Wenn man in die einschlägigen Übersichten schaut, man glaubt das ja kaum. Der Schwerpunkt liegt auf der Luftverteidigung, da ist unendlich viel geliefert worden. Es sind Radhaubitzen, Mehrfachraketenwerfer, Panzerhaubitzen. Es sind 90 Marder, 48 Kampfpanzer Leopard geliefert worden, 52 Flakpanzer. Es sind 10.000 ukrainische Soldaten hier ausgebildet worden. Es ist wirklich unendlich viel geschehen. Die USA haben 68,7 Milliarden Unterstützung geleistet. Deutschland 22 Milliarden, wenn man die Unterstützung, die Hilfen via EU dazu addiert, sind es 41 Milliarden. Die EU als Staatenbund hat 85 Milliarden Euro ausgegeben. Es ist wirklich unendlich viel und ich erschrecke manchmal, wie Strack-Zimmermann und Ähnliche diese gewaltige Hilfe kleinreden und so tun, als täten wir nichts. Wir tun unendlich viel und die Bemühungen der einschlägigen Herrschaften und der einschlägigen Verteidigungssprecherinnen wie Strack-Zimmermann und Hofreiter sollten wirklich dahin gehen, zu überlegen und sich gemeinsam zu überlegen. Die Vertreter der beiden Linien, die ich eingangs genannt habe, wie komme ich zum Frieden, einfach immer zu sagen, ja, der Putin will ja nicht. Man muss damit anfangen. Ich habe schon in einem frühen Stadium dieses Krieges gesagt, man muss gegebenenfalls auch mit dem Teufel reden, wenn es darum geht, zu einem Waffenstillstand und zu einem Frieden zu kommen. Und
ja, ich erinnere immer gerne daran, dass wir schließlich auch Frieden mit der hochgerüsteten, atomar angetretenen Sowjetunion gehalten haben und deren Militärbündnis. Das war auch nicht so einfach, aber es ist gelungen. Daran sollte man sich immer mal wieder erinnern. Lieber Herr Pantel, Sie kritisieren den Begriff Zeitenwende, den Olaf Scholz zum Beginn des Ukraine-Kriegs geprägt hat. Warum?
Ach, ich denke, der Begriff Zeitenwende ist, es gab keine Zeitenwende und es gibt sie nicht. Die Zeiten wechseln immer, wie die Gezeiten, wie die Ebbe und Flut zwischen Gewalt und Terror. Diese Zeitenwende war der Versuch, Grausamkeit zu beschreiben und dem Entsetzen darüber Auskunft zu geben. Ich denke, wir spüren alle, dass der Überfall auf die Ukraine Risse ins Weltgefüge und ins demokratische und wirtschaftliche Gefüge getrieben hat. Aber eine wirkliche Zeitenwende ist es nicht. Wir erleben eine Flut von Gewalt, aber das ist in der Geschichte nichts Neues. Eine wirkliche Zeitenwende hätten wir dann, wenn wir sozusagen Friedensanstrengungen hätten, die tatsächlich Mechanismen präsentieren, die den Frieden bringen. Wir werden am kommenden Montag in wenigen Tagen den 300. Geburtstag von Immanuel Kant feiern. Immanuel Kant hat 1795 schon als relativ alter Herr die Schrift zum ewigen Frieden publiziert. Da finden wir einiges, was auch heute beherzigenswert ist, über die Frage, wie man zum Frieden kommt. Und ich denke, man sollte nicht höhnisch oder herablassend darüber grinsen. Das, was Immanuel Kant da beschreibt in seiner Schrift zum ewigen Frieden und was er als Ziel propagiert, das wäre die wirkliche Zeitenwende.
Herr Brandl, Sie räumen natürlich selbst ein, dass es überhaupt keine einfachen Antworten auf dem Weg zum Frieden in der Ukraine und auch natürlich im Nahen Osten gibt. Und man könnte auch trefflich darüber diskutieren, ob Frieden in beiden Kriegssituationen das Gleiche bedeutet. Versuchen wir es mal. Wenn man jetzt sich vorstellt, okay, wer sympathisiert nach wie vor mit Russland, da ist China natürlich zu melden. Auch Indien hat die Handelsbeziehungen extrem ausgebaut. Brasilien zum Teil ebenfalls und auf der anderen Seite haben wir die Ukraine, die EU, Deutschland nochmal getrennt dazu mit einer speziellen Verbindung und die USA. Wenn man diese beiden Blöcke zusammenbringen könnte, auf irgendeiner unteren Ebene anfangen zu sprechen, wäre das denn nicht ein Weg oder was müsste man Ihrer Meinung nach tun, damit überhaupt ein Gespräch, ob das in der Schweiz oder wo auch immer in der Welt stattfindet, zustande kommt? Es müssen ja nicht gleich die obersten Führer dabei sein.
Man muss es versuchen, man muss es machen. Frieden ist kein natürlicher Zustand. Frieden, jetzt bin ich wieder bei Kant, Frieden muss gemacht werden. Frieden muss eingefädelt werden. Und ob dieses Einfädeln in der Schweiz passiert, im Vatikan oder sonst wo, oder bei den Vereinten Nationen in New York, es muss eingefädelt werden. Und es ist Zeit einzufädeln. Es ist Zeit, nicht nur Radhaubitzen und mehrfach Raketenwerfer zu schicken. Es ist Zeit, Verhandler zu schicken. Vor Jahrhunderten, als man den 30-jährigen Krieg versucht hat zu beenden, hat man erst einmal einen Verhandler oder Verhandler losgeschickt, die die Gesprächsbereitschaft hergestellt haben. Das hat lange gedauert, nicht nur Monate, sondern Jahre. Es wird diesmal hoffentlich nicht so lang dauern. Es geht darum, jetzt Gesprächsbereitschaft zu schaffen, weil es bitter notwendig ist. Erstens, um das Töten zu beenden und zweitens, um die Gefahr der Eskalation zu verhindern. Und wo das stattfindet, es ist mir letztendlich gleich. Es sollen möglichst viele sein, die mitwirken. Und wenn dann Russland hinzukommt, dann sind wir so weit, dass wir ordentlich reden können und Waffenstillstandspläne schmieden können. Ob man das dann als Einfrieren bezeichnet, Rolf Mützenich ist wahnsinnig dafür beschimpft worden, dass er das Wort verwendet hat. Ich habe eigentlich nicht verstanden, was so schlimm sein soll an diesem Einfrieren. mit diesem Einfrieren begann, um nochmal das große Jubiläum 375 Jahre Westfälischer Frieden zu nennen, mit dem Einfrieren begann damals das Ende des Tötens. Und das ist das Wichtigste, was wir uns wünschen können.
Müssen wir bereit sein, bei solchen Friedensgesprächen oder wenigstens Waffenstillstandsgesprächen auch die Grenzen und die Unabhängigkeit der Ukraine zur Verhandlung zu stellen? Das heißt, die russisch besetzten Gebiete wenigstens vorerst aufzugeben und Russland zu überlassen und gleichzeitig das Zugeständnis zu machen, dass die Ukraine nicht in die NATO eintreten darf.
Es kann durchaus sein, dass es so kommt, aber ich denke, man sollte nicht am Anfang von Verhandlungen solche Positionen stellen. Es wird von der deutschen Lösung geredet, von der Teilung der Ukraine. Es mag sein, dass es sich in Verhandlungen in eine solche Richtung bewegt, aber ich denke, man sollte sich erst einmal auf Verhandlungen einlassen. Es wird irgendwann mal dann unter der Kontrolle der Vereinten Nationen Abstimmungen geben, aber das alles liegt in weiter Ferne. Es geht erst einmal darum, dass man die Verhandlungen beginnt, dass man die Kampfhandlungen einstellt und die Bedingungen formuliert, unter denen das passiert. Da braucht es kluge Verhandler und exzellente Mediatoren. Wir brauchen nicht nur exzellente Waffenlieferungen, die Lieferung exzellenter Waffen. Wir brauchen exzellente Diplomatie. Daran fehlt es bisher und das ist meine große Hoffnung. Und da setze ich nicht in die Kraft der Waffen, sondern in die Kraft der Hoffnung und in die Kraft der Vernunft. Wir bewegen uns tatsächlich mit diesen Konflikten am Abgrund. Und es darf einfach nicht passieren, dass nukleare Optionen gezogen werden. Der Satz von Bert Brecht aus dem Jahr 51 muss einem tatsächlich immer durch den Kopf gehen.
Dürfen wir als deutsche Journalisten überhaupt neue Grenzen für die Ukraine denken? Oder gilt umgekehrt der Satz, wir müssen alles denken, auch neue Grenzen, um den Frieden zu erreichen?
Wir müssen den Frieden erreichen. Ich lasse mich nicht auf Diskussionen ein, wie es genau geschehen könnte. Da gibt es eine ganz spezielle, sind die Erfahrungen aus vielen Friedensschlüssen, aus vielen Waffenstillständen. Es gibt da eine ganz eigene Dynamik bei den Verhandlungen. Und jetzt fädeln wir ein und dann schauen wir, wie kommen wir. Die USA werden da eine gewaltige Rolle spielen, die Europäische Union auch. Ich habe vorher die Summen genannt, die gezahlt werden, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine aufrechtzuerhalten. Das sind die Player am Tisch. Russland, die Ukraine, die USA, die Europäische Union und dazu ein ganzes Setting von Staaten, von Institutionen, die am Frieden interessiert sind. Und das, glaube ich, ist die Weltgemeinschaft und es sind vor allem die Menschen, auch die Menschen in Deutschland. Es gibt keine Mehrheit für immer mehr Krieg, für eine Eskalation der Gewalt. Es gibt eine Mehrheit dafür, mit aller Kraft und mit aller Intensität und mit aller Schleue, mit aller politischen Kunstfertigkeit sich einem Waffenstillstand und dann irgendwann dem Frieden zu nähern, wobei ja Frieden nicht etwas ist, bei dem bloß die Waffen schweigen, sondern es müssen, da bin ich wieder bei Kant, mit den Verhandlungen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass der Friede nicht nur ein halbes Jahr oder eineinhalb Jahre hält, sondern die Grundlagen gelegt werden für einen dauerhaften Frieden, so schwer es ist.
Dauerhafter Frieden und Recht auf Selbstverteidigung. Wenn wir das gegenüberstellen, sind wir natürlich jetzt schnell im Nahen Osten und können am Beispiel Israel diskutieren, wie weit Selbstverteidigung geht. Gibt es für Sie so etwas wie Grenzen? Wenn von der Hamas in Israel mehr als 1140 Menschen bestialisch getötet werden und weitere 250 immer noch als Geiseln irgendwie verschleppt sind, man weiß gar nicht, ob die noch leben. Wie weit darf eine Selbstverteidigung Israels denn dann gehen?
Sie darf alles tun, um die Geiseln zu befreien, aber sie darf nicht, ich sage wieder das Wort, das vorher schon aufgerufen war, es darf nicht Gewalt eskalieren und es darf nicht völkerrechtswidrig im in Gaza Menschen massakrieren. Vielleicht gehörte ins mörderische Kalkül der Hamas bei diesem grauenvollen Anschlag, dass Israel genauso reagieren würde, wie es reagiert hat. Und manchmal frage ich mich, ob eine israelische Regierung nicht nur die mit rechtsradikalen Ministern wie die gegenwärtige, sondern eine Regierung jedweder Couleur es sich hätte leisten können, auf eine militärische Gegenreaktion zu verzichten. Wie sonst sollte man denn der traumatisierten Bevölkerung zeigen, dass der Staat noch da ist? Aber es geht ja nicht bloß darum, eine Reaktion zu zeigen, sondern man darf keine Reaktion zeigen, die ganze Welt empört, die Gewalt weiterhin anheizt. Ich denke, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Staat Israel seine Existenz der internationalen Moralität verdankt. Und wenn der Staat Israel bei der Reaktion auf den Terror, die ich verstehe, wenn er aber bei der Reaktion auf den Terror jedes Maß verliert, dann verliert er das Fundament, auf dem sich dieser Staat gründet. Und der Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt, der nun schon so lange geht, von Gegengewalt und Gegengewalt, also die unaufhörliche Potenzierung von Anschlag und Vergeltung, die darf nicht. Und die Gefahr besteht in einem großen Schlachten in Nahost eskalieren, bei dem Israel dann untergeht. Und ich habe von der gordischen Situation schon gesprochen. Und die gordische Situation kann nicht dadurch gelöst werden, dass man Alexandermäßig, wie Alexander der Große, den Knoten durchhaut. Der Knoten ist schon viel zu groß. Ich denke, man muss mit aller Kraft natürlich an diesem Knoten ziehen. Man muss versuchen, den Knoten aufzulösen. Das geht nicht mit Militärschlägen, das geht nicht mit völkerrechtswidrigen Attacken auf die Bevölkerung. Es geht nicht damit, dass man die Bevölkerung in Gaza aushungert. Es geht damit, dass man sich miteinander an den Tisch setzt und nach klugen, guten Lösungen sucht. Ich habe seinerzeit, als ich vor 25 Jahren die Laudatio auf Uri Avneri hielt, da saß ich vorher mit meinen Kindern, die damals noch klein waren, irgendwo am Meer in Griechenland und habe an der Laudatio geschrieben. Und da haben wir Sandburgen gebaut. Und ich dachte mir, als ich die Sandburgen anschaute und wie das Meer über die Sandburgen hinweg schwimmt und die Sandburgen kaputt macht, in der Vorbereitung auf meine Laudatio, genauso geht es den Friedensbemühungen im Nahen Osten. Es wird am Frieden gebaut und kaum wird daran gebaut, geht die Welle drüber, macht alles wieder kaputt und mittlerweile sieht man nicht mal mehr von den Friedensbemühungen etwas. Ich bin jetzt so weit wie vorher bei meiner Werbung für die Friedensgespräche in der Ukraine, zwischen Ukraine und Russland. Wir müssen so weit kommen, dass bei all militärischer Kraft und bei allen guten Luftabwehrsystemen, die Israel weiterhin braucht, dass man über einen Waffenstillstand und über einen Frieden redet. Es geht nicht anders. Und gegebenenfalls werden die Amerikaner, die ja die Hauptunterstützer Israels sind, den Israelis klar machen müssen, dass an einer Zwei-Staaten-Lösung, über die wir ja schon Jahrzehnte diskutiert, dass daran kein Weg vorbeiführt, auch wenn Netanyahu alles tut, aber auch wirklich alles, auch Völkerrechtswidriges, um daran vorbeizukommen. Es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt keine andere Lösung, sonst wird der Nahe Osten untergehen.
Bei allem, was dort passiert, glaube ich, darf man nicht vergessen, dass Netanyahu mit allem auch um sein eigenes Amt kämpft. Wenn die Feindseligkeiten dort zu Ende kämen, wäre es auch zu Ende mit seiner Regierung. Es sind jetzt 10.000 Frauen im Gazastreifen getötet worden und etwa 19.000 Kinder sind verwaist. Jetzt mal jenseits der Debatte, die wir schon geführt haben, ob das noch von Selbstverteidigung gedeckt wird. Muss jetzt nicht wenigstens der israelische Feldzug im Gazastreifen schnell gegen die Hamas zu Ende gebracht werden, statt noch einen zweiten Kriegsschauplatz im Iran zu schaffen?
Ja, und drei Ausrufezeichen. Aber darf nicht dergestalt zu Ende gebracht werden, dass das Morden und das Töten dort und die Art und Weise, wie Gaza platt gemacht wird, fortgesetzt wird. Es ist keine Befriedung. Wir brauchen Befriedung. Wir brauchen kein komplett zerstörtes Gaza.
Sie haben gerade das schöne Bild uns gegeben, dass Sie mit Ihren Kindern vor 25 Jahren in Griechenland am Strand waren, Sandburgen gebaut haben und dann kam das Wasser und schon war all das, was so mühsam aufgebaut wurde, wieder dahin. Und so dünkt es Sie, dass es sich auch im Nahen Osten so verhält. Und dann komme ich natürlich auf Glaube und Religion. Die waren ja in der Geschichte immer beides, nämlich Kriegstreiber und gleichzeitig auch Kraft zum Frieden. Und Sie haben vorhin schon mal den Vatikan immer wieder erwähnt als zum Beispiel der Ort, wo Friedensgespräche stattfinden könnten. Welche Aufgabe müsste denn Religion heute haben oder sich aneignen?
Religion ist dafür da, Frieden zu stiften. Religion war ja so oft Schmiermittel für den Krieg. Ganz furchtbar im Ersten Weltkrieg, auch im Zweiten Weltkrieg. Und Religion so zu missbrauchen, und das geschieht auch heute noch im Islam, das geschieht im Iran, wie die Ayatollahs Religion missbrauchen. Es geschieht auch bei den rechtsradikalen jüdischen Siedlern. Religion so zu missbrauchen ist eine Todsünde, ein Kriegsverbrechen. Und Religion kann, soll und muss Lehrmeisterin sein für den Frieden. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Ratio Essendi und das ist der Seinsgrund von Religion. Und ich denke, es gibt keinen inneren Frieden ohne äußeren Frieden. Und es gibt keinen äußeren Frieden ohne inneren Frieden. Und das sagt sich leicht. Aber diese Erkenntnis, und auch dafür ist Religion da, muss gelehrt, gelebt, gepredigt und geglaubt werden. Und es ist dies ein Glaube für die religiösen und für die nicht religiösen Menschen. Er kann sich auf einen Gott beziehen, er kann aber auch ohne ihn auskommen. Es, wie immer, Frieden stiften, so wie es, ich habe heute schon immer wieder Kant zitiert, Frieden stiften geht nicht ohne Glaube und Frieden braucht das Vertrauen in die Möglichkeit des Unmöglichen, den Horizont über die Gegenwart hinaus und die Utopie jenseits des Hier und Jetzt. Frieden stiften, das ist eine Hoffnung, das spüren wir auch in dem Gespräch, Frieden stiften, das ist eine Hoffnung gegen den Augenschein und diese Hoffnung müssen wir, auf diese Hoffnung müssen wir setzen. Und ich denke, so ein Glaube an die Kraft der Hoffnung und an die Kraft des Friedens und die Kraft der Sehnsucht nach Frieden, der ist nicht irrational, der ist eine notwendige und wichtige Rationalität.
Gerhard Schröder wurde in der ARD-Doku zu seinem 80. Geburtstag gefragt, warum er nicht moralisch auf seinen Freund Wladimir Putin eingewirkt habe. Schröder amüsierte sich über die Frage, dass der Reporter Moral ernsthaft für ein Kriterium in solchen politischen Konflikten halte. Was sagt uns das, diese zynische Antwort?
Nun ja, es ist zynisch. Politik funktioniert so oft zynisch, was ich gerade formuliert habe. Frieden stiften mit aller Kraft. Einen kleinen Beitrag könnte Gerhard Schröder auch dazu leisten. Er hat, glaube ich, Möglichkeiten. Er hat einige Male mit Wladimir Putin geredet und dann einfach zu sagen, ja, Moral spielt keine Rolle, jetzt will ich mir es nicht so leicht machen und zu sagen, Politik ohne Moral ist unmoralische Politik, weil Moral, ich muss auch damit kalkulieren, dass jemand Moralität ganz weit von sich wegschiebt und trotzdem muss ich versuchen, Frieden zu stiften, auch wenn mein Beitrag nur gegebenenfalls ein ganz kleiner sein kann. Und deswegen meine ich, sollte Gerhard Schröder nicht zynisch und nicht herablassend reden. Er hat seine kleinen Möglichkeiten.
Wenn Sie das von Gerhard Schröder sagen, dann frage ich mich natürlich sofort, was ist eigentlich mit der moralischen Überlegenheit der Grünen geworden, sprich mit der einstigen Grünen Friedenspartei. Es ist ja wirklich auffällig in der ganzen politischen Debatte in Deutschland, dass die Grünen beim Thema Waffenlieferung mittlerweile eigentlich die härteste Position einnehmen, gerade in Bezug auf den Ukraine-Krieg, viel härter sind als die Sozialdemokraten und wir haben gerade über Gerhard Schröder gesprochen. Was passiert da bei den Grünen? Wie konnten die alle ihre Prinzipien oder auch ihre Träume so radikal über Bord werfen?
da ist eine Grundverwandlung passiert und Antje Vollmer hat irgendwie ein halbes Jahr vor ihrem Tod mal gesagt über die Jungen in der Partei, die Jungen in der Grünen Partei, das sind alles die Kinder von Joschka Fischer. Ich habe sie daraufhin gefragt, und wo sind eigentlich, liebe Antje Vollmer, wo sind Ihre Kinder? Wo sind die Kinder von Antje Vollmer und von Christian Ströbele? Die gibt es seltsamerweise nicht. Aus der Taubenpartei, Sie haben anfangs die Überschrift meines Kapitels 5 aus dem Buch zitiert, die weißen Tauben sind müde. Aus den weißen Tauben, die mal das große Kennzeichen der Grünen Partei waren. Aus den weißen Tauben sind die Falken geworden und die Grüne Partei ist eine große Falknerei. Die Tauben in der eigenen Partei sind totgebissen.
Ich habe mir immer einen mutigen Papst gewünscht. Einen Papst, so verstehe ich sein Amt ehrlich gesagt, einen Papst, der in solchen Konflikten den Mut aufbringt, beispielsweise frühzeitig in die Ukraine zu reisen und dort ein Signal gegen die Aggression zu geben, der auch in den Gazastreifen reist und sich dort unter die israelischen Bomben stellt und versucht, sie aufzuhalten. Ist das eine Illusion, vielleicht eine gefährliche Illusion?
Vielleicht ist das eine gefährliche Illusion, aber jedenfalls wünsche ich mir ganz intensive Bemühungen des Vatikans. Der Vatikan ist eine Friedensmacht. Es ist ihm einige Male gelungen, in internationalen Konflikten gut zu vermitteln. Ja, man kann sich jetzt vorstellen, der Papst reist nach Moskau und stellt sich Canossa-mäßig vor dem Kreml auf, bis der Putin die Tür aufmacht. Es wäre ja schon gut, wenn es ihm gelänge, mit dem kriegshetzenden Patriarchen Kyrill, der Religion wirklich zum Schmiermittel für den unheiligen Krieg in der Ukraine macht und den zum heiligen Krieg erklärt, wenn es ihm gelänge, den Kyrill wieder einzufangen. Aber ich vertraue darauf, das schließe ich aus der Art und Weise, wie er sich zum Ukraine-Krieg einlässt, dass hinter den Kulissen einiges passiert, was vielleicht in Kürze oder mittelfristig an den Tag tritt und zur Hoffnung berechtigt. Dass schlichtweg der Vatikan und die Religion das hinkriegen, was wir der Religion zumessen. Sie und ich und viele andere, nicht nur Christinnen und Christen, nämlich dass Religion, dass Kirche ein Friedensvermittler sein kann und sein will und sein wird.
Hinter den Kulissen haben Sie gerade gesagt, ich zitiere Sie dann nochmal aus Ihrem Buch, wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten, wenn auch hinter den Kulissen. Das sagt und schreibt Heribert Brandl in seinem aktuellen Buch, den Frieden gewinnen, das wir sehr, sehr zur Vertiefung empfehlen und zur Auseinandersetzung in einem Konflikt, in dem sich wohl jeder von uns schwer tut, eine klare Position einzunehmen. Heribert Brandl, vielen Dank für dieses Gespräch und die Gedanken, die wirklich zum Nachdenken im wahrsten Sinne des Wortes anregen.
Ich danke Ihnen sehr.
Bosbach und Rach.
Im Internet diewochentester.de.
Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
Danke fürs Zuhören.
Auch von mir danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein Maßgenau-Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.